Dani. »Sag mir, was Wahres daran ist, Mond meines Lebens«, befahl er auf Dothrakisch. Dani erzählte ihm, was sie getan hatte, in seiner eigenen Sprache, damit der Karl sie besser verstand, mit einfachen und direkten Worten. Als sie fertig war, sah Drogo sie fragend an. »So geht es im Krieg zu. Diese Frauen sind jetzt unsere Sklavinnen, und wir können mit ihnen tun, was uns gefällt.«
»Mir gefällt es, sie in Sicherheit zu wissen«,
erwiderte Dani und fragte sich, ob sie zu viel wagte. »Wenn eure Krieger diese Frauen besteigen wollen, lasst sie sanft vorgehen und sie zur Frau nehmen. Gebt ihnen einen Platz im Kalasar und lasst euch von ihnen Söhne schenken.« Koto war der grausamste unter den Blutreitern. Er war es, der lachte.
»Paart sich das Pferd mit dem Schaf?«
Irgendetwas in seinem Tonfall erinnerte sie an Viserys. Zornig wandte Dani sich ihm zu.
»Der Drache frisst Pferd und Schafe gleichermaßen!«
Karl Drogo lächelte.
»Seht nur, wie wild sie sein kann«, sagte er. »Das ist mein Sohn in ihr, der Hengst, der die Welt besteigt. Er füllt sie mit seinem Feuer. Reite langsam, Koto. Wenn die Mutter dich nicht versenkt, wo du sitzt, wird der Sohn dich in den Schlamm treten. Und du, Margo, hüte deine Zunge und such dir ein anderes Lamm, das du besteigen kannst. Dieses hier gehört meiner Khaleesi.«
Er wollte eine Hand zu Daenerys ausstrecken, doch als er seinen Arm hob, verzog Drogo vor plötzlichem Schmerz das Gesicht und drehte seinen Kopf. Fast konnte Dani seine Qualen spüren. Die Wunden waren schlimmer, als Ser Jorah sie hatte glauben machen wollen.
»Wo sind die Heiler?«
verlangte sie zu wissen. »Im Kalasar gab es zwei Arten davon, unfruchtbare Frauen und Eunuchensklaven. Die Kräuterfrauen gingen mit Arzneien und Zaubersprüchen um, die Eunuchen mit Messer, Nadel und Feuer.
Warum kümmern sie sich nicht um den Karl?«
»Der Karl hat die haarlosen Männer fortgeschickt, Khaleesi«, versicherte ihr der alte Kuhollo.
Dani sah, dass der Blutreiter selbst eine Wunde davongetragen hatte, einen tiefen Schnitt in seiner linken Schulter.
»Viele Reiter sind verletzt«, sagte Karl Drogo halsstarrig. »Lasst sie zuerst behandelt werden. Dieser Pfeil ist nicht mehr als ein Fliegenbiss, dieser kleine Schnitt nur eine neue Narbe, mit der ich mich vor meinem Sohn brüsten kann.«
Dani konnte die Muskeln an seiner Brust sehen, wo die Haut weggeschnitten war. Blut tropfte von dem Pfeil, der in seinem Arm steckte.
»Ein Karl Drogo sollte nicht warten«, verkündete sie. »Yogo, geh und suche die Eunuchen und bring sie augenblicklich her.«
»Silberdame«, sagte eine Frauenstimme hinter ihr, »ich kann dem großen Reiter mit seinen Schmerzen helfen.«
Dani wandte sich um. Es kam von einer der Sklavinnen, die sie für sich beansprucht hatte, der schweren, flachnasigen Frau, die sie gesegnet hatte.
»Der Karl braucht keine Hilfe von Frauen, die mit Schafen schlafen«, bellte Koto. »Ago, schneid dir die Zunge raus!«
Ago packte sie beim Haar und drückte ihr ein Messer an die Kehle. Dani hob die Hand.
»Nein, sie gehört mir, lasst sie sprechen.«
Ago sah von ihr zu Koto. Er ließ das Messer sinken.
»Ich wollte nichts Böses, wilde Reiter.«
Die Frau sprach gut dothrakisch. Die Kleider, die sie trug, waren einst von leichtesten und feinsten Stoffen gewesen, reich verziert, doch nun waren sie lehmverkrustet und blutig und zerrissen. Sie hielt das zerfetzte Tuch ihres Oberteils an ihre schweren Brüste.
»Ich habe etwas Erfahrung in der Heilkunst.«
»Wer bist du?« fragte Dani.
»Ich heiße Mirimats Duur. Ich bin das Götterweib dieses Tempels.«
»Maegi«, knurrte Hago und griff nach seinem Arak. Seine Miene hatte sich verfinstert.
Dani kannte dieses Wort aus einer schrecklichen Geschichte,
die Jiki ja eines Abends am Feuer erzählt hatte. Eine Maegi war eine Frau, die mit Dämonen schlief und die schwärzeste aller Magien praktizierte, ein übles Weib, böse und seelenlos, die im Dunkel der Nacht zu Männern kam und ihnen Leben und Kraft aus den Leibern sog.
»Ich bin Heilerin«, sagte Merimazduur.
»Eine Schafsheilerin«, höhnte Koto. »Blut von meinem Blut, ich sage, tötet diese Maegi und wartet auf die haarlosen Männer.«
Dani überhörte den Ausbruch des Blutreiters. Diese alte, freundliche, dickleibige Frau sah in ihren Augen nicht wie eine Maegi aus. »Wo hast du die Heilkunst erlernt, Merimazduur?«
»Meine Mutter war Götterweib vor mir, und sie hat mich alle Lieder und Sprüche gelehrt, die dem großen Hirten gefallen, und wie man den heiligen Rauch und Salben aus Blättern und Wurzeln und Beeren macht. Als ich jünger und noch hübscher war, bin ich mit der Karawane nach Asai gereist, um von den dortigen Magiern zu lernen. Schiffe aus vielen Ländern kommen nach Asai, also blieb ich lange, um die Heilkünste ferner Völker zu erlernen. Eine Mondsängerin von den Yogos Nai hat mir ihre Geburtslieder vermacht. Eine Frau aus eurem reitenden Volk hat mich den Zauber von Gras und Korn und Pferd gelehrt, und ein Maester aus den Abendländern hat eine Leiche für mich geöffnet und mir alle Geheimnisse gezeigt, die unter der Haut liegen.«
Sir Jorah Mormont meldete sich zu Wort.
»Ein Maester?«
»Marvin nannte er sich selbst«, antwortete die Frau in der gemeinen Zunge. »Vom Meer, von jenseits des Meeres. Die sieben Länder, sagte er, Abendländer, wo Männer aus Eisen sind und Drachen herrschen. Er hat mich diese Sprache gelehrt.«
»Ein Maester in Asai?« überlegte Ser Jorah.
»Sagt mir, Gottesweib, was trug dieser Marvin um seinen Hals?«
»Eine Kette,